Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Matthias Auer.
Ich bin Christina Meierhofer.
Und mein Name ist Michael Lohmeier.
Ja, und diese Woche ist es an mir, das schöne Spiel zu beginnen. mit einem Mitbringsel.
Du musst schon sehr viel lachen.
Also ja, du musst viel lachen. Halte halt die Nase zu. Er ist älter schon. Ich gebe es zu. Ich überreiche euch hier mit meinem Mitbringsel, wenn es wer angreifen will. Wenn nicht, ist auch okay. Dann sagt's halt, was es ist.
Es ist ein Turnschuh, ein Laufschuh.
Das ist korrekt. Das ist ein Laufschuh.
Abgelaufen schon.
Ja? Er ist abgelaufen.
Er ist nicht ganz neu. Die
Laufschuhe laufen ja nicht ab in dem Sinn. Er ist benutzt. Das ist korrekt. Die Frage an euch ist natürlich nicht, warum habe ich das bei 36 Grad mitgenommen, weil niemand läuft bei dieser Temperatur, sondern was ist das Besondere an diesem Schuh? Und da ihr wisst, worüber wir heute reden, ist es vielleicht nicht so schwierig.
Er ist nicht wie alle anderen Schuhe aus total super aus dem Ozean gefischten, recycelten Plastik, sondern aus Kohlenstoff, der zu Plastik verschmolzen ist.
Hervorragend, Gratulation. Es ist der erste Laufschuh, der aus eingesammelten CO2-Emissionen produziert wurde. Clean Cloud heißt er.
Wie funktioniert das und woher hast du diesen Schuh?
Woher habe ich diesen Schuh? Ich habe ihn mir gekauft. Das gibt es schon seit 2 Jahren.
Aber du hast dafür Zertifikate dann weiterverkauft?
Nein, oder? Du musst keine. Ja, genau. Für jeden Kilometer, den ich laufe, verkaufe ich CO2-Zertifikate. Also wie wird das gemacht? Da wird mit der Firma LanzaTech CO2 direkt bei den Schornsteinen von Industrieanlagen eingefangen. Das wird dann eben zu Ethanol weiterverarbeitet und das dann wiederum zu Kunststoffgranulaten. Und daraus kann man dann Laufschuhsohlen machen. Oder es gibt auch ein französisches Startup, das heißt Fabrics Airwear, macht da auch mit. Die machen aus CO2-Polyester. Also am Ende ist es immer noch Plastik, aber es ist Plastik, das wir mit CO2 hergestellt haben. Also warum bringe ich euch diesen Schuh?
Ja, also es gibt eine klimapolitische Neuerung in Österreich, nämlich eine sogenannte Carbon Management Strategie, also ein Sammelbegriff, der halt ganz viele verschiedene Technologien, ebenso wie CCS, CCU, die Entnahme von CO2 aus der Luft meint. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, was sind das für Technologien, was versprechen die, was können sie und wo können wir sie sinnvoll einsetzen, zum Beispiel im Turnschuh? Fragezeichen.
Vielleicht ist zu Beginn interessant, darüber zu sprechen, warum wir überhaupt darüber sprechen, dass wir Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder einsammeln müssen und das in irgendeiner Form in langlebige Produkte, vielleicht längerlebige als diesen Turnschuh, verwandeln oder idealerweise überhaupt speichern.
Der Grund ist ganz einfacher, weil selbst in einem Net-Zero-Szenario, wenn also die CO2-Emissionen auf oder Treibhausgasemissionen für mehr auf Null reduziert werden, wird es immer noch Bereiche geben, wo tatsächlich CO2 vor allem emittiert werden wird. Und das sind zwar ganz wichtige Bereiche. Das eine ist die Landwirtschaft und das andere ist die Zementindustrie. Die werden, jetzt gibt es unterschiedliche Schätzungen und auch die Frage, wie sich die Emissionen in diesen Bereichen weiterentwickeln. Aber es ist damit zu rechnen, 4 bis 12 Millionen Tonnen, also werden emittiert, also mit denen muss irgendetwas geschehen. Und um das auch in einer Gesamtrelation vielleicht zu bringen, österreichweit haben wir so zwischen 75 und 80 Millionen Tonnen an Emissionen von Treibhausgasen. Also ganz unerheblich ist es nicht, das sind 10% plus minus.
Das sind wohlgemerkt nur die, die über die Industrie kommen. Die Landwirtschaft ist da, glaube ich, meines Wissens noch nicht mit eingerechnet. Da sind, glaube ich, nochmal 5 oder 6 Millionen Tonnen drauf. Das ist ganz richtig. Unvermeidbare Emissionen, das ist der eine Punkt. Und es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Punkt, auf den auch der Weltklimarat immer wieder hinweist, nämlich die Tatsache, dass CO2 langlebiger ist in der Atmosphäre als im Turnschuh, nämlich all das, was wir so an Erwärmung jetzt erleben und auch in den kommenden Jahren erleben werden, liegt ja nicht unbedingt nur daran, was wir und China und all die anderen Nationen im Moment an CO2 ausstoßen, sondern CO2 hält sich in der Atmosphäre 100 Jahre und wärmt und wärmt und wärmt den Planeten weiter auf. Das heißt, wir werden nicht umhinkommen, in irgendeiner Form auch CO2 aus der Luft oder aus der Atmosphäre wieder absaugen zu müssen, in irgendeiner Form zu absorbieren, damit wir ansatzweise gegen Ende des Jahrhunderts wieder in Richtung dieser 1,5 Grad kommen. Weil dass wir das zwischenzeitlich nicht schaffen werden, ist ja bekannt, Christine.
So ist es. In den Modellen des IPCC geht man ja davon aus, dass wir eben diese ganzen Ziele, also dass wir auch die Erwärmung, die wir haben, dass die zuerst größer wird, diese 1,5 Grad, dass wir die erst eben, wenn sich alles so entwickelt, wie es sich entwickeln sollte, wie wir uns das wünschen, dass wir die erst hinten herum quasi erreichen, dann eben mit Hilfe von Technologien, die wir jetzt auch noch nicht in der Form haben.
Das heißt aber eben auch, in den kommenden ein, zwei Jahrzehnten wird sich der Planet deutlich stärker als die 1,5
genau,
Grad erhitzen.
Es gibt ja nicht wenige Wissenschaftler, die sagen, dass wir eigentlich jetzt schon in so einer Phase sind. Aber klar ist, dass wir diesen Overshoot irgendwann in den 30ern spätestens erreichen werden. Und dann die Frage ist, wie gegengesteuert wird. Und eine, und ich meine halt eine sehr kleine, aber Methode, das zu tun, die Emissionen herunterzukriegen, sind diese technischen Möglichkeiten.
Ja, ich habe auch bei einem Experten nachgefragt, nämlich bei Tobias Bröll, der ist Professor für Energiemanagement an der BOKO. Und der hat diese Technologien, die sogenannten Negativemissionstechnologien, so erklärt.
Ja, ganz grundsätzlich müssen wir die Treibhausgasemissionen senken, weil die verursachen ja die Klimakrise. Da ist es ganz zentral, dass wir einmal aufhören, die fossilen Energieträger zu verbrennen und das CO2 in die Atmosphäre freizusetzen. Der Weltklimarat hat aber herausgefunden, dass es schon sehr spät ist und es zusätzlich zum Ausstieg aus den fossilen notwendig sein wird, auch CO2, das jetzt bereits in die Atmosphäre freigesetzt wurde, in Zukunft herauszuholen aus dem Kreislauf. Und da setzen eben negative Emissionstechnologien an. Ganz wichtig ist, die kommen zusätzlich zum notwendigen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern.
Vielleicht ist das ein guter Moment, um auch so eine grundsätzliche Begriffsklärung zu machen, weil wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, stolpert man über viele Akronyme und versteht nichts.
Klingen alle aber gut.
Klingen alle super, da hat man CCS, CCU, was?
CDR,
CDR, ja. BECS, DACS.
Also womit fangen wir an?
Ja, das ist die gute Frage. Ne? Also es gibt zwei Hauptgruppen, würde ich sagen. Bei dem einen geht es darum, wie bekommen wir Emissionen aus der Atmosphäre. Das ist alles, was unter Carbon Dioxide Removal, also CDR, firmiert. Da gibt es jede Menge Technologien, die wir im Laufe der Folge vielleicht auch noch aufschlüsseln und erklären und ein wenig einschätzen werden, so gut uns das möglich ist. Und dann gibt es die zweite große Gruppe, die beschäftigt sich mit der Frage, was machen wir mit diesem CO2, das wir entweder nicht vermeiden können oder das wir tatsächlich aus der Atmosphäre wieder zurückgeholt haben. Das ist dann CCS, also Carbon Capture and Storage, oder CCU, Carbon Capture and Utilization. Das wäre dann zum Beispiel der Turnschuh, wo Kohlendioxid eben dann in möglichst langlebige Produkte eingebaut wird.
Und ich glaube, gerade dieses CCS, das ist ja so ein Schlagwort, von dem man sehr oft liest oder hört. Und da ist es aber wichtig, glaube ich, zuerst einmal zu erklären, dass diese Anwendung CCS an und für sich noch gar keine Negativemissionstechnologie ist. Weil da geht es darum, dass man eben das CO2, das zum Beispiel bei einem industriellen Prozess anfällt, im Laufe des Prozesses oder am Ende vom Prozess einfängt und abscheidet. Also da wird noch gar keine Negativrechnung erreicht sozusagen.
Nein, da wird eben quasi unvermeidbares CO2, wie du vorher erwähnt hast, zum Beispiel eben in der Zementproduktion in irgendeiner Form unschädlich gemacht, sage ich jetzt einmal. Und wirklich Negativemissionen sind es eben dann, wenn ich das über irgendeine Technologie oder eben auch Nicht-Technologie aus der Atmosphäre holen kann.
Dieses CCS, Carbon Capture and Storage, das war ja in Österreich lange verboten.
Ja, das ist immer noch verboten. Also es ist seit 2011, glaube ich. Grund ist, also es gab Bedenken darüber, wohin. Also es geht jetzt weniger um die Frage, ob man CO2 einfangen darf oder nicht. Das darf man im Grunde schon, wenn man das möchte und das Geld dazu hat. Sondern die Frage ist eher, was macht man dann damit? Und da gab es eben gerade in Österreich die Idee, das in alte Erdgaslagerstätten hineinzupumpen Und da gab es die Sorge, dass die Bohrungen zum Beispiel Erdbeben auslösen könnten oder dass das CO2 dann möglicherweise nicht unter der Erde bleibt. Und deswegen gab es ein Verbot oder gibt es immer noch ein Verbot.
Und hat man jetzt diese Probleme oder diese Bedenken gelöst?
Naja, was passiert ist, ist, dass erstens die Dringlichkeit, glaube ich, größer geworden ist. Also es gibt jetzt, glaube ich, niemanden mehr, der nicht zumindest grundsätzlich sagt, dass man diese Technologien auch brauchen wird. Die Frage ist natürlich, wo. Und deswegen gibt es jetzt eben eine Carbon-Management-Strategie, die auch vorsieht, dieses Verbot, das ja alle 5 Jahre evaluiert wird, also auch heuer wieder, zu kippen und in einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen zu gießen, dass man auch in Österreich theoretisch CO2 speichern könnte. Wo und wie ist noch nicht fix, aber es gibt eben Überlegungen, in welchen alten Lagerstätten das sein könnte.
Ja, nicht nur die Lagerung, sondern auch der Transport ist ein Bereich bei dieser CCS-Technologie, da wo noch einige Fragen offen sind. Das hat mir auch Tobias Pröll bestätigt.
Wenn wir das mit dem Kohlendioxidmanagement angehen, dann wird es eine Infrastruktur brauchen, das CO2 zu transportieren im überkritischen Zustand. Bei 100 Bar circa, da ist das Kohlendioxid dann fast so dicht wie Wasser, der Dichte von ungefähr 0,7 Kilo pro Liter. Das heißt, das ließe sich dann sehr kompakt transportieren in Rohrleitungen, aber diese Rohrleitungen gibt es heute nicht. Und es gibt Diskussionen in Europa, in Deutschland gibt es Pläne, hier ein Leitungsnetz aufzubauen. In Österreich arbeiten auch unterschiedliche Stellen daran, wo diese Rohrleitungen, zumindest die Hauptachsen dieses Rohrleitungsnetzes verlaufen sollten. Und ja, man wird sehen, wo das beginnen kann. Aber im Prinzip brauche ich einen Transport von der Stätte, wo das CO2 entsteht, beim Industriebetrieb, wo es abgeschieden wird, zur Speicherstätte.
Theoretisch wäre es auch in alten Salzbergwerken möglich. Das ist aber technisch noch nicht zur Gänze geprüft, ob das möglich ist oder nicht. Aber noch einmal vorweg, es gibt jetzt keine Entscheidung. Das ist eher, diese Strategie ist eher eine Grundlage dafür, dass man sich grundsätzlich Gedanken macht über die Frage, was machen wir mit diesen, du hast es erwähnt, 4 bis 12 Millionen Tonnen CO2 im Jahr, die wir nicht loswerden, wo wir doch 2040 klimaneutral sein wollen. Und da ist das Einbuddeln in der Erde eine Variante. Aber es ist auch eine andere Variante, zum Beispiel ausreichend Pipelines zu bauen, um CO2 in Länder zu bringen, die das vielleicht sinnvoller nutzen können oder sinnvoller, sage ich jetzt einmal salopp, verstauen können.
Also eine Überlegung, wie das Verbot beschlossen worden ist, war ja auch zu sagen, also wir wollen da nicht irgendwie ein Schlupfloch aufmachen und wir wollen diese Emissionen, die entstehen, auch wirklich sauber auf Null herunterfahren. Aber damals waren, also es hat schon Klimastrategien und so weiter gegeben oder Ideen, was man da machen kann. Aber jetzt ist es einfach alles viel konkreter und jetzt hat der Rechenstift die ersten Male schon kollabiert und gesagt, okay, das geht sich einfach nicht mehr aus und deswegen braucht man andere Methoden. Diese Gefahr von Erdbeben, da besteht eine minimale Gefahr, das weiß man vom Fracking. Das ist aber dann natürlich immer entscheidend, wenn man einen konkreten Standort untersucht und schaut, wie groß ist einfach die Seismizität und wie groß ist die Gefahr, dass es da zu einem Erdbeben kommt.
Was ich persönlich gut finde, ist, dass man sich grundsätzlich eben mal hinsetzt und, also ich meine, so wie wir es erwähnt haben, auch die Koalition hat sich ja hingestellt und beide Koalitionspartner haben gesagt, es ist kein Ersatz für die Emissionsminderung. Das hat selbstverständlich Vorrang. Also man muss quasi alles so gut es geht auf Null bringen und dann nur die wenigen Tonnen, die man eben nicht auf Null bringen kann oder die Millionen, Milliarden Tonnen, die man aus der Atmosphäre holen muss, um die Temperatur entsprechend wieder zu senken. Nur die darf dann gespeichert werden. Und da finde ich es gut, dass es erstmals konkrete Zahlen gibt. Also hier sind sie jetzt genau 4,4 bis 12,1 Millionen Tonnen. Ist das aus industriebezogenen, also industriellen Anlagen und 1,7 bis 6,3 Millionen Tonnen aus der Landwirtschaft. Ich finde, das ist schon mal gut zu wissen, worüber spricht man. Auch andere Länder machen das ganz ähnlich. Frankreich hat gerade so eine Strategie beschlossen. Deutschland macht sich Gedanken genau so, darüber. Ja. Norwegen hat vor Jahren schon Europa quasi das Angebot gemacht. die unvermeidbaren Emissionen am Meeresgrund oder unter dem Meeresgrund zu speichern. Island ist eine Nation, die immer wieder als, in Wahrheit als potenzielles CO2-Endlager für Europa genannt wird, weil es dort eben sehr spezielle Möglichkeiten gibt. Also ich denke, es ist gut, dass Europa beginnt, sich darüber Gedanken zu machen, und wir sind ja bei Weitem nicht die Ersten. Also China macht zum Beispiel sehr, sehr viel in diese Richtung, allerdings tatsächlich sehr, sehr viel beim Thema Aufforstung. Auch die USA beschäftigen sich stark mit dem Thema. Da gibt es einen starken Fokus auf Direct Air Capture Anlagen.
Also wichtig, was in solchen Diskussionen sehr oft irgendwie unter den Tisch fällt, das muss man schon hervorholen und wirklich ganz prominent auch hinstellen. Wichtig ist natürlich, dass es diese CO2-Neutralität von solchen Aktionen geben muss. Das CCS ist sehr energieintensiv. Da muss man dann überlegen, okay, wenn wir insgesamt so viele Bereiche haben, wo wir mehr an elektrischer Energie brauchen, wo soll diese Energie herkommen und wie gehen wir mit dieser Energie, die wir haben, um? Was machen wir damit? Also das ist beim CCS sicherlich auch ein ganz entscheidender Faktor.
Ja, dieser extrem hohe Energieverbrauch, den all diese Technologien hätten oder haben, das hat auch der Experte Tobias Pröll in seinem Gespräch mit mir sehr betont.
Und jetzt leben wir in einer Welt, die sich zu 80% global fossil mit Energie versorgen muss, offensichtlich. Und in einer solchen Welt muss ich jetzt aber argumentieren, zumindest in Bezug darauf, welche Technologie ich ausrollen möchte, politisch. Forschung ist ja was anderes. Die Forschung an CO2-Abscheidung aus der Luft ist meinem dafür nach legitim, aber das jetzt groß als Lösungsvorschlag auszurollen, ist meiner Meinung nach sehr ineffizient. Da sind die Geldmittel relativ ineffizient eingesetzt, weil man mit anderen Maßnahmen fürs gleiche Geld wesentlich mehr Klimawandellinderung erreichen kann.
Vielleicht, weil wir beim Thema Kritikpunkte oder warum waren die Staaten auch so lange zögerlich angelangt sind, muss man, glaube ich, schon auch einräumen, dass natürlich die Möglichkeit zu sagen, oh, ich kann meine CO2-Emissionen ja in der Erde vergraben, ein Schlupfloch öffnet den Akteuren, die im Grunde so weitermachen wollen wie bisher. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht in den USA, die Direct Air Capture-Anlagen, die dort gebaut werden, die größten Anlagen baut dort ein US-Ölkonzern, der natürlich jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er gerne in erster Linie das Klima schützen möchte, sondern der das natürlich macht, weil er das erstens als Geschäftsmodell für sich entdeckt hat und zweitens eine Möglichkeit darin sieht, auch das eigene fossile Geschäft damit länger am Leben zu erhalten, wenn man sagt, na gut, ich verkaufe ja eh CO2-neutrales Erdöl, und das darf es natürlich nicht sein. Deswegen braucht es eine strenge und klare Regulierung, und deswegen ist das, was man in Österreich jetzt sieht, dass man zumindest einmal einen Rahmen hat, wo man sagt, okay, über diese Menge sprechen wir. Diese Menge kann in irgendeiner Form sinnvoll auch gespeichert werden, ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und dann in einem nächsten Schritt müssen wir uns Gedanken machen, wie bekommen wir genug technische Möglichkeiten auf dem Boden, um das auch in irgendeiner Form in großem Stil und wirtschaftlich umsetzen zu können.
Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich der Energieaufwand für diese ganzen Technologien, der ja wirklich, wir wissen ja, wir werden noch weiterhin sowieso mehr Energie brauchen. Das würde dann eben einen beträchtlichen Teil davon ausmachen. Das ist jetzt nicht nur bei dieser Abscheidungstechnologie so, das ist ja bei dem, was du schon erwähnt hast, Matthias, bei dieser Direct Air Capture, da ist ja der Energieaufwand nochmal größer. Aber vielleicht erklär mal, was das ist. Ich glaube, du hast auch schon mal sowas dir angeschaut.
Ja, das stimmt. Direct Air Capture Anlagen gibt es im Moment sehr wenige, die tatsächlich kommerziell, in irgendeiner Form kommerziell erfolgreich arbeiten können. Eine davon steht auf Island, in Hellisheidi. Da war ich auf jeden Fall letztes Jahr. Das ist eine Anlage von einer Schweizer Firma, von Climeworks, und schaut im Grunde aus wie eine riesengroße Klimaanlage, die, ich habe mir das erklären lassen, funktioniert wie ein umgedrehter Ventilator oder wie ein Staubsauger. Das heißt, es wird Umgebungsluft angesaugt, durch chemische Filter durchgelassen. Diese Filter binden das CO2. Dann braucht natürlich viel Energie, wie du erwähnt hast, ist eh klar. Dann werden diese Filter, also das Filtermaterial vom CO2 getrennt. Und dann hat man es mal aus der Luft draußen. Und die Frage ist, was macht man dann? Und das ist tatsächlich spannend gewesen. Auf Island, da gibt es dann auch ein anderes Unternehmen, das heißt Carbfix. Die nehmen dann dieses CO2, vermischen das mit Wasser, also machen im Endeffekt Soda daraus und injizieren das 2 Kilometer in die Tiefe. Also die spritzen einfach Mineralwasser ins Basaltgestein und dort passiert das, was sowieso passieren würde. Also es wird wieder zu Stein, aber es dauert keine tausenden Jahre, sondern eben nur 2 Jahre. Das heißt, am Ende hat man dann, wenn man da runtergraben würde aus dem CO2, das uns jetzt in der Atmosphäre zu viel ist und stört, hat man dann halt ein Stückchen Stein, was in Wahrheit niemanden mehr stört.
Das ist eine in-situ beschleunigte Verwitterung.
Schau, schon wieder was gelernt. War schon beeindruckend zu sehen, dass das grundsätzlich funktioniert, ist auch ganz unscheinbar. Also es sind dort so kleine geodätische Kuppeln, wo immer ein Rohr drinnen ist, wo sie dann halt Mineralwasser in die Erde spritzen. Sehr simpel an sich. Also es sind auch dort die Anlagen, zwar die größten der Welt, aber sie sind immer noch klein. Also ich glaube, die größte von Climeworks kann im Moment 36.000 Tonnen CO2 im Jahr der Atmosphäre entnehmen, wenn wir vorher gesprochen haben, über 55 Gigatonnen, die jedes Jahr frisch hinausgeblasen werden, ist das natürlich minimal. Und es kostet auch sehr, sehr viel Geld, eben weil es energieintensiv ist. Also man spricht da von 250, 300 Euro die Tonne. Warum funktioniert das auf Island trotzdem ganz gut? Das hat natürlich damit zu tun, dass das in Wahrheit Vulkanland ist. Das heißt, Isländer müssen nicht recht tief graben und schon haben sie ausreichend Erdwärme, um damit eben Strom zu erzeugen oder Wärme zu erzeugen. Also wer dort schon mal war, weiß, es ist, glaube ich, das einzige Land, wo das öffentliche Straßennetz in der Hauptstadt eine Fußbodenheizung hat, weil es einfach wirklich zu viel oder mehr als ausreichend dieser Energie gibt. Also ja, Möglichkeiten gibt es an sich viele. Das größte Problem ist, all diese Technologien, die wir jetzt besprochen oder angerissen haben, sind halt nur in mikroskopisch kleinem Ausmaß vorhanden. Und wenn man aber weiß, dass wir eher bald damit beginnen müssten, halt gegenzusteuern, also nicht nur weniger CO2 in die Atmosphäre zu schicken, sondern das auch wieder rauszuholen, kommen wir da halt ein bisschen in ein Problem hinein, wenn jetzt zum Beispiel keine Investoren da sind, die die Sicherheit haben, dass das dann irgendwann einmal auch jemand bezahlen wird.
Also bis jetzt die beste Negativtechnologie, wie du das genannt hast, die ist bestimmend, sage ich einmal, für 48% der Fläche in Österreich, das ist nämlich der Wald. Macht das seit Jahr und Tag relativ gut. Die Frage ist nur, wenn man den Wald in so eine Rechnung mit einbezieht, da ist die Frage der Zusätzlichkeit. Gibt es zusätzlich diese Waldfläche zum einen und zum anderen ist ja Wald nicht gleich Wald. Wenn ich einen Wirtschaftswald habe oder einen komplett unberührten Wald, die nehmen unterschiedlich viel CO2 auf. Also der Urwald nimmt am meisten auf und der Wirtschaftswald am wenigsten. Deswegen ist das eine Technologie, die zwar gut ist, momentan noch, aber der Wald ist diesbezüglich in einer ziemlichen Krisensituation.
Das mag ich vielleicht nur 2 Zahlen einwerfen. Also die Welt hat 2022 in Summe 55 Milliarden Tonnen an Treibhausgasen emittiert. Und davon hat die Menschheit oder eben die Natur und die Menschheit gemeinsam, sage ich mal, 2,2 Milliarden Tonnen wieder eingefangen. Also einen sehr, sehr kleinen Bruchteil. Und über 2 Milliarden davon haben tatsächlich die Bäume, sprich die Wälder, übernommen. Also da hat der Mensch, außer dass er sie nicht umgehackt hat oder niedergebrannt, noch gar nicht viel dazu beigetragen. Genau. Und nur einen minimal kleinen Anteil konnten wir über technische Lösungen wie eben Direct Air Capture Anlagen schaffen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn die Bäume so toll sind, was sie ja sind, warum machen wir nicht das, was ja durchaus einige Wissenschaftler auch immer wieder fordern? Und warum pflanzen wir nicht einfach ausreichend Bäume, damit eben genug CO2 entnommen wird und lösen das Problem auf diese Art und Weise?
Die Gretchenfrage bei einer Antwort auf so eine Frage ist natürlich, wo soll dieser Wald gepflanzt werden und gesetzt werden? Und jetzt muss man mal davon ausgehen, dass die Flächen auf der Welt, die sind ja genutzt. Jetzt kann man dann die Frage stellen, welche Nutzung schränken wir ein, um einen Wald zu pflanzen? Also da reden wir dann auch von den Interessen der lokalen Bevölkerung versus dem Ziel des globalen Nordens, möglichst viel CO2 über Wälder entsorgen zu können, etc. etc. Also das ist durchaus eine sehr soziale und politische Frage, die man so, glaube ich, nicht aus dem Arm schütteln kann und so übers Knie gebrochen beantworten kann.
Und was, glaube ich, auch ein Punkt ist, ist natürlich die Frage, wie lang ist dieses CO2 eigentlich in einem Baum gespeichert? Weil auch das variiert ja stark, und wenn ich das recht im Kopf habe, wirkt sich der Klimawandel ja nicht unbedingt so aus, dass die Bäume länger stehen und seltener brennen, sondern eher das Gegenteil passiert.
Aber der entscheidende Faktor ist, dass man das über den gesamten, wie du schon gesagt hast, über den gesamten Lebenszyklus von einem Baum oder von einem Wald betrachten muss. Und da reden wir über weit über 100 Jahre hinaus. Hm. Und das, was womit sozusagen heute CO2 gebunden wird, das muss dann auch eine Sicherheit haben in 100, 150 Jahren.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, Milo, sagst du ja, der Wald ist sowieso die beste Lösung, weil da stehen alle Bäume 100 Jahre. Aber wenn man in die Realität blickt, dann wissen wir ja alle drei sehr gut, dass das nicht so ist. Also jetzt immer wieder ist Thema auch CO2-Zertifikate, also sprich Kompensationsmaßnahmen, die ich mir kaufen kann über Aufforstungsprojekte. Da gibt es viele, viele, viele Projekte, die in Wahrheit so ablaufen. Eine Baufirma rodet zuerst einen Wald, dann pflanzt sie Bäumchen, verkauft CO2-Zertifikate und 2-3 Jahre später hackt sie das wieder um, baut damit ihre Häuser, pflanzt wieder Bäumchen und so weiter. Also da wird CO2 ja de facto nicht diese 100 Jahre gespeichert. Also würde man den Wald in Ruhe lassen und stehen lassen, bin ich sofort bei dir. Aber diese Gewissheit haben wir ja in dem Sinn im Moment nicht. Und ich glaube, deswegen kommen auch all die anderen technologischen und naturbasierten Lösungen ins Spiel.
Aber ich glaube, der wichtige Punkt bei der Geschichte ist, dieses Szenario, das du geschildert hast und das natürlich real auch ist, das gehört natürlich bekämpft und dem gehört das Handwerk gelegt.
Das ist keine Frage, nur
es das heißt, solche Zertifikate darf es niemals geben. Und da muss es natürlich auch über längere Zeiträume Rechenschaften geben.
Also wenn man sich auf die Bäume alleine nicht verlassen kann, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn da zum Beispiel der Natur auf die Sprünge zu helfen, Christine?
Ja, eine naturbasierte Möglichkeit zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung im Boden wäre zum Beispiel die Pflanzenkohle. Da habe ich auch bei Tobias Pröll nachgefragt, was das eigentlich ist und wie das funktioniert.
Im Prinzip ist das auch eine Negativ-Emissionstechnologie, die Herstellung von Pflanzenkohle mittels Pyrolyse. Und diese Pflanzenkohle ist dann nicht mehr biologisch abbaubar und kann beispielsweise als Bodenhilfsstoff eingesetzt werden. Man findet sehr, sehr alte Holzkohlen in Böden, historisch, die mehrere hundert Jahre alt sind. Das heißt, das würde praktisch dann auch dazu beitragen, die Qualität des Bodens zu erhöhen. Und der Kohlenstoff bleibt dann als solcher im Boden gespeichert und wird, wenn man das natürlich Jahr für Jahr macht, dass man beispielsweise aus den landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie dem Stroh oder den Schalen, Spelzen und so weiter so eine Kohle herstellt und im Boden einsetzt, dann immer mehr Kohlenstoff speichern, aber auch die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens steigt so an, gibt es Untersuchungen dazu. Das wäre natürlich eine relativ Low-Tech-Methode, hier Kohlenstoff aus dem Kreislauf zu holen. Und für manche Biomassearten, wie die genannten, für Stroh, für Schalen, Spelzen und so weiter, ist das auch sehr approbat. Man erntet natürlich dann weniger Energie. Das heißt, in Fällen, wo ich jetzt hochwertige, energetisch nutzbare Biomasse habe, wie beispielsweise Holzreste, also holzartige Biomasse typischerweise von mehrjährigen Pflanzen, dort wird ja teilweise heute in Skandinavien, aber auch bei uns in Österreich, Strom und Wärme generiert. Im industriellen Umfeld oder sogar im kommunalen Umfeld. In Wien gibt es ein Biomassekraftwerk, das Fernwärme und Strom produziert zum Beispiel. Da wäre es wahrscheinlich besser, jetzt das CO2 abzuscheiden aus dem Schornstein und damit zu verfahren, anstatt aus dem hochwertigen Holz jetzt Holzkohle herzustellen und die einzuackern.
Die gleichen Effekte haben Revitalisierung oder Wiederanlegung, Wiedervernässung von Mooren, die ja sehr viel mehr CO2 aufnehmen als der Wald. Zum einen und zum anderen, was eine bisher völlig unterschätzte und in der Diskussion kaum vorkommende Variante ist, ist natürlich den Bodenzustand zu verbessern. Also sowohl im Wald, durch mehr Mischwald statt nur Fichten, und natürlich auch auf den Äckern mit weniger schwerem Gerät, mit weniger Pestizidverwendung und solchen Dingen. Das ist dann auch entscheidend, mit dem man steuern kann, wie viel sozusagen nicht vermeidbares CO2 kommt. Und wenn man das Ganze aus einer globalen Perspektive betrachtet, dann spielen die Meere eine Rolle. Und da kann man zum Beispiel Algen und Seegras forcieren, den Anbau, die CO2 einfach binden. Und im Übrigen teilweise Nahrungsalternativen auch sind.
Eine pflanzenbasierte Möglichkeit, und da kommt wieder das CCS, über das wir vorhin schon gesprochen haben, ins Spiel, ist Bioenergienutzung, kombiniert eben mit der Abscheidung und Speicherung, also CCS von CO2. Da wird bei der Erzeugung von Bioenergie das anfallende CO2 eben abgeschieden und dauerhaft eingelagert.
Weil die Pflanze, die ich verbrenne, vorher ein bisschen CO2 speichern konnte. Und das lasse ich nicht in die Atmosphäre hinaus, sondern grabe ich wo ein oder arbeite in den Ackerboden ein oder so.
Ja, ich bin bei der ganzen Diskussion auch etwas zurückhaltend und skeptisch, weil ich glaube, dass das eigentlich... Also bei allem, was da erreicht werden kann und wenn man davon ausgeht, dass das auch energieneutral geschieht irgendwann einmal, glaube ich, dass wir wegkommen davon müssen, dass wir die Klimaänderung, die Klimakrise als rein technisches Problem sehen. Es ist vielmehr, denke ich, ein Problem des Ressourcenverbrauchs und des Lebensstils.
Ich finde, damit machst du ein Riesenfass auf, aber ein bisschen ein anderes Fass. Gerade in dem Aspekt, wo es darum geht, wie reduziere ich die Treibhausgase, die schon in der Atmosphäre sind, wird uns auch eine Lebensumstellung nicht sonderlich viel helfen. Also ich verstehe deinen Punkt schon und ich sehe auch, dass man sagt, ja, so das große Ganze, da geht es vielleicht dann eher auch um diese Dinge. Aber jetzt, wenn wir tatsächlich über dieses Kernproblem reden, dann glaube ich, da ist eine Verhaltensänderung eigentlich ineffektiv.
Naja, wie viel Energie wir brauchen, hängt schon auch mit unserem Verhalten zusammen. Das ist ja das Problem. Wir werden nicht genug Energie haben, nicht genug grüne Energie haben.
Das Problem ist, dass das viel zu teuer ist, um es zu machen.
Weil wir jetzt quasi ein bisschen darüber diskutieren, was die Verhältnismäßigkeit von diesen Lösungen sein soll dann tatsächlich in der Anwendung. Da habe ich auch bei Tobias Pröll nachgefragt, wie er das sieht.
Ganz wichtig erscheint mir, dass die lebenden Pflanzen, die grünen Pflanzen auf der Erde, die Regenwälder, unsere Wälder, auch die landwirtschaftlichen Kulturen, wenn sie wachsen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden und in Biomasse übersetzen. Und diese grüne Biosphäre, die ist ganz zentral, um das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Und die sollten wir auch arbeiten lassen. Das wäre eine natürliche Kohlenstoffsenke. Und wir können uns darum herum jetzt überlegen, wie verhalten wir uns am besten so, dass unser System gut funktioniert. Und da kommt dann sehr schnell der Ausstieg aus den Fossilen. Das Verhindern vom Austritt konzentrierten CO2s in die Atmosphäre. Und wahrscheinlich erst mit einigem Abstand dahinter technische Möglichkeiten, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
Zeit für einen Mutmacher. Auch diese Woche hat sich unsere Kollegin Anja Drexler etwas für uns überlegt.
Yes. Mut! Der Boden ist ja sowas wie ein Schlachtfeld in Klima- und Umweltfragen. Einmal geht es um den Vielzonenverbrauch und die ausufernde Bebauung und einmal darum, wie viel unliebsames CO2 man wieder zurück dorthin verfrachten kann. Aber Böden haben sogar noch mehr beizutragen. Genauer gesagt die Bakterien, die dort heimisch sind. Die erzeugen nämlich bei ihren natürlichen chemischen Reaktionen Elektronen. Das heißt, sie können als Quelle von sauberer Energie genutzt werden. Ein britisches Startup hat dafür wiederaufladbare Bodenbatterien entwickelt, die potenziell rund um die Uhr funktionieren und keine Wartung brauchen. Eingesetzt werden sollen diese Batterien vor allem bei landwirtschaftlichen Betrieben, die dann mit billigem, nachhaltigem Strom direkt aus der Erde versorgt werden.
Yes. Okay, macht euch das Mut? Habt ihr es verstanden?
Klingt natürlich interessant.
Klingt sehr vielversprechend. Nur muss man als Wanderer dann wirklich genau schauen, wo man hintritt.
Elektrische Wiese.
Ja, es ist vielleicht anschließend an das Problem, was du gemeint hast, Milo. Auf wie viel Technologie wollen wir setzen?
Genau.
In dem Fall machen es ja die Bakterien. Also.
Na, das ist schon okay. Und,
naturbasiert.
Wenn dann vielleicht der Turnschuh, den du am Anfang gesagt hast, noch irgendwie eine Wirkung hat, dass man wie in einen faradayschen Käfig geht, dann war das super.
Ja, oder ich würde mir ja auch wünschen, so einen Turnschuh mit einem Elektroantrieb. Also wenn da ein paar Bakterien unten sind und ich muss mich nicht mehr so abstrampeln, auch nichts dagegen. Es ist extrem heiß draußen. Unsere Gehirne schmelzen schon. Ich gehe jetzt ein Eis essen. Ihr kommt mit. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Oh nein, wir hören uns natürlich wieder.
Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.